Das könnte voll werden bei Caribou in der Kolumbiahalle. Es ist 17 Uhr und gleich 14 Minuten. Ihr hört Flux FM.
Die Flux FM.
Energie.
Wochen. Präsentiert von Tchibo Ökostrom.
Flux FM hat sich vorgenommen, ihr habt es schon mitbekommen, im neuen Jahr noch ein bisschen mehr auf Umwelt und den Umgang mit Rohstoffen und Energie zu achten. Wir informieren euch auch deshalb diese Woche zu Themen wie Energiewende und Klimawandel. Als absolute Experten auf diesem Gebiet gelten die Klimaretter. Das ist das unabhängige, ausgezeichnete Online-Magazin zum Thema Klima- und Energiewende. Und über die aktuellsten Entwicklungen und Themen spreche ich jetzt mit einem der Gründer. Bei mir im Studio ist Nick Reimer. Er ist nicht nur Journalist, sondern auch ausgebildeter Umwelt- und Energieverfahrenstechniker. Ich sage erstmal herzlich willkommen und hallo.
Hallo, guten Abend.
Alles klar soweit?
Sicher.
Sehr schön. Es gibt ja viele umweltpolitischen und energiepolitischen Themen, die in den letzten Jahren so an die Oberfläche gerieten, über die vermehrt gesprochen wurde. Was war aus eurer Sicht denn das letzte Thema in der Richtung, was so ein richtiger Aufreger war, wo ihr heiße Köpfe bekommen habt beim Diskutieren in der Redaktion?
Also heiße Köpfe beim Diskutieren haben wir nicht bekommen, weil unsere Situation, unsere Einschätzung dazu relativ klar ist. Der letzte große Skandal war natürlich die Verlängerung der Atomlaufzeiten. Mhm. Da hat sich die Politik ein Gutachten schreiben lassen, in dem dann drin stand, es macht volkswirtschaftlichen Sinn. Und alle wussten, es macht volkswirtschaftlich überhaupt keinen Sinn, es macht nur Sinn für die Konzerne. Mhm. Das hat uns natürlich schweren Atem gehalten, journalistisch, das ist klar.
Da habt ihr aber eben, wie du schon sagtest, nicht drüber diskutieren müssen, weil euch in der Redaktion relativ geschlossen klar war, dass das eben eine Verlängerung ist, die den Konzern nutzt und sonst im Prinzip niemandem.
Also wir sind Journalisten. Wir haben natürlich eine persönliche Meinung, aber wir gehen journalistisch mit diesen Themen um. Das heißt, normalerweise sollte man an einem Text nicht sehen, ob der Schreiber für oder gegen eine Sache ist, sondern wir wollen unsere Nachrichten, unsere Hintergründe so objektiv präsentieren, dass der Leser sich selber eine Meinung bilden kann. Für den Kommentar gibt es den Kommentar und da kann man dann auch kommentieren und auch mal draufhauen. Ja. Aber da kommen auch andere Stimmen zu Wort bei uns. Da kann schon durchaus mal ein CDU-Politiker schreiben, warum der Atomausstieg warum die Laufzeitverlängerung ganz sinnvoll sind. Ja. Also wir sind da offen für beide Seiten.
Ja, das klassische journalistische Prinzip. Man gibt auch der Gegenstimme einen Raum und lässt dann dem Zuschauer, dem Zuhörer, dem Leser, der Leserin übrig, sich da eine Meinung zu bilden.
Genau, ein klassisches journalistisches Prinzip. Mein Anspruch als Chefredakteur an unser Team ist, Texte, die bei uns erscheinen, müssen auch so gut sein, dass sie in der Süddeutschen Zeitung oder in der Taz erscheinen können.
Ihr habt den Klimalügendetektor erfunden. Das ist eine schöne Sache. Für die wenigen da draußen, die den noch nicht mitbekommen haben, was kann der denn? Was entlarvt der? Was hat es damit auf sich?
Der Klimalügendetektor ist nun ein Blog, also ein nicht journalistisches Format. Mhm. Wir haben immer so Pressemeldungen auf den Tisch bekommen und du denkst dann als Journalist, boah, das ist da auch schon wieder gelogen oder Mann, hier haben sie doch auch schon wieder nicht die Wahrheit gesagt. Aber dass eine Pressemeldung lügt, das ist ja keine Nachricht. Und dann haben wir uns gesagt, lass uns das mal umdrehen und aus der Nicht-Nachricht eine Nachricht machen. Wir gucken mal, was da so an Lügen und Betrügereien im journalistischen Raum sind und machen daraus eben diesen Blog, den Klimalügendetektor.
Und da habt ihr bei einer der letzten Lügengeschichten eine Atomstromkampagne entlarvt. Was genau war der Schwindel dahinter? Was habt ihr da entlarven können?
Das weiß ich gar nicht genau. Ich bin dort nur Autor, nicht zuständig. Die Geschichte habe ich selber nicht gelesen. Aber das Prinzip vom Lügendetektor ist, irgendwer behauptet, er nimmt Ökostrom und wir gucken nach, ist es denn wirklich echter Ökostrom? Aha. Die Deutsche Post behauptet,
ganz interessant,
die Deutsche Post behauptet, sie fährt ihre Autos im Ruhrgebiet in einem Modellprojekt mit Ökostrom. In Wahrheit ist es Braunkohlenstrom, für den man ein sogenanntes REX-Zertifikat zugekauft hat. Kostet 0,4 Cent pro Kilowattstunde. Auf die Art und Weise kann man aus Braunkohlenstrom Ökostrom machen. Ja. Sowas untersucht der Lügendetektor. Wenn man also einen Verdacht hat, kann man eine Mail schreiben an hinweis@klima-lügendetektor.de und dann wird einem geholfen.
Dann lass uns doch nochmal über das Online-Magazin sprechen. Das ist ja unter Umständen aus dem Buch Wir Klimaretter heraus entstanden, oder? Kann man das so sagen?
So ist es. Ich habe mit einem Kollegen von der Zeit 2006, 2007 ein Buch geschrieben. Das war das erste Buch der neuen Generation. Wir haben im ersten Satz ins Buch geschrieben, wenn Sie immer noch glauben, es gibt keinen Klimawandel, dann lesen Sie dieses Buch nicht. Mhm. Wir wollten wollten es einfach nicht mehr debattieren, ob wir ein Problem haben, sondern wir haben uns zusammengesetzt und haben geguckt, was gibt es für Lösungen. Ja. Die Aussage dieses Buches war, als Kollektiv können wir es lösen. Ja. Es ist gut, wenn jemand Energiesparlampen reinschraubt oder zum Ökostromanbieter wechselt, aber das wird die Welt nicht verbessern. Mhm. Wir brauchen einen politischen Rahmen, der die Welt besser macht. Mhm. Und da brauchen wir politische Bildung. Und wir hatten am Ende des Buches den Satz, das Kollektiv muss fit gemacht werden, um uns als Gesellschaft klimafreundlicher zu machen. Wir hatten aber den Eindruck, wenn das Buch jetzt ausgelesen ist, dann will der ein oder andere vielleicht nicht warten, bis es soweit ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die ersten 10 Tipps zum Klimaretter und haben das ins Netz gestellt. Ja. Und ein Tipp war, informiert euch. Und da haben wir immer eine aktuelle Meldung geschrieben. Und so ist
und schon, so schon ist die Seite am Start.
So kam es eben dazu, dass die Leser gesagt haben, wir wollen mehr davon und wir haben es gekriegt.
Ja, und das Ganze ist gewachsen und ist größer geworden in den letzten Jahren.
Wir haben diese Tage den 18.000. Text gerade veröffentlicht. Wow. Im letzten Jahr waren so 2.500 Textstellen, die man bei uns finden kann. Das heißt, wir sind die Vollredaktion. Ja. Es gibt am Tag, einen normalen Tag, 8 bis 10 Texte, Meldungen, Hintergründe, Kommentare, Reportagen, aber man kann bei uns auch bloggen, also auch Blogs sind bei uns zugelassen. Unser Anspruch ist, am Ende des Tages das Wichtige zur Klima- und Energiewende vermeldet zu haben. Also wer zu uns kommt, der kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, er ist informiert.
Okay. Wer sich vielleicht jetzt schon ein bisschen informieren möchte, der kann im Netz die Klimaretter am besten erreichen unter klimaretter.info. Das ist die richtige Adresse, um ans Magazin zu gelangen und sich zu informieren. Guckt euch das ruhig jetzt schon mal an. Wir spielen ein bisschen Musik und reden dann noch weiter mit dem Chefredakteur des Ganzen, mit Nick Reimer, der immer noch bei mir im Studio stehen wird. Nach diesem Lied hier von James Bay. Das heißt Hold Back the River. James Bay mit Hold Back the River. Schöne Musik auf Flux FM. Es ist 17.24 Uhr und wir sprechen immer noch über die Klimaretter, die ihr im Netz am besten findet unter klimaretter.info. Wir haben auch schon ein bisschen über das Buch Wir Klimaretter gesprochen, das im Prinzip die Initialzündung war für die Website und das Online-Magazin. Nick Reimer und Thoralf Staudt haben das damals zusammengeschrieben und Nick Reimer ist immer noch bei mir im Studio. Das Buch ist 2007 geschrieben worden, beziehungsweise 2007 erschienen, so rum ist es richtig. Welche Bilanz zieht ihr heute? Sind die Ziele, die ihr damals gesteckt habt, sind die realistisch? Hat uns unter Umständen eine verfehlte Umweltpolitik da aber vielleicht auch schon überholt? Oder was kann man da für eine Bilanz ziehen?
Es ist erschreckend. Wir haben ans Ende des Buches immer geschrieben, das muss in den nächsten 12 Monaten passieren. Ja. Ergebnis des Buchs war, wir können bis 2020 unseren Treibhausgasausstoß halbieren als Bundesrepublik Deutschland, wenn wir gleich anfangen und Folgendes tun. Eben, das muss jetzt passieren. Davon ist überhaupt nichts passiert. Mhm. Gar nichts.
Mhm. Also schon.
Es ist alles noch offen, die Zeit ist voran und wir haben wirklich Zeit verloren
können. Ist immer wieder erstaunlich, finde ich, wenn man auf so umweltpolitische Themen und Problematiken blickt, da gibt's ganz viele Punkte, die hundertprozentig klar sind, die muss man jetzt angehen, das muss auch jemandem klar sein, der in der etablierten Politik sitzt, ja, das ist einfach zu einleuchtend, um es nicht zu sehen. Trotzdem passiert dann aber oft gar nichts. Liegt es wirklich immer noch am großen Einfluss der Konzerne auf die Politik, dass die da so einen großen Einfluss haben können oder woran liegt es? Oder ist es dann doch der faule Bürger, die faule Bürgerin?
Beides, glaube ich, ein bisschen. Mhm. Also das erste ist natürlich, dass Politik bei diesem sehr speziellen Thema nicht immer richtig durchblickt. Mhm. Thema Gebäudesanierung. Ja, seit irgendwie 8 Jahren wird darüber gestritten, macht man sie nun steuerlich absetzbar oder nicht. Mhm. Der Gebäudebereich, 40% unserer Treibhausgase kommen aus dem Gebäudebereich. Das heißt, wenn man dort jetzt ansetzen würde, könnte man wirklich tatsächlich richtig große Mengen einsparen. Mhm. Aber die Politik streitet, weil die einen Steuern verlieren und die anderen Steuern abgeben müssen. Mhm. Und so wird gestritten über Jahre und es wird nicht mal richtig durchgerechnet, denn man könnte dadurch nicht nur ein Klimaschutzprogramm, sondern auch ein Investitionsprogramm, ein Handwerksprogramm auslösen. Das wäre also für viele Bereiche geradezu eine Stimulanz.
Das ist unglaublich. Aber das ist zum Beispiel auch was ich nie verstehe, dass man die Chance einer Vorreiterrolle in Europa von mir aus oder vielleicht sogar weltweit, dass man die total verpennt hat. Denn gerade zum Zeitpunkt eures Buches 2007, 2008, wenn man da wirklich angefangen hätte, komplett zu investieren, auch in grüne Energie und in erneuerbare Energien und die Erforschung auch weiterer Möglichkeiten, diese zu gewinnen, da hätte man doch durchaus eine Vorreiterrolle einnehmen können und damit auch wieder Geld verdienen, die Wirtschaft ankurbeln und so weiter und so fort.
Man muss die Situation damals sehen. Die Konzerne gaben sehr viel Geld dafür aus, um ihre Atomkraftwerke länger am Netz halten zu können. Ja. Und der Plan wäre ja fast aufgegangen. Ja. Sie wären ja fast damit durchgekommen. Und wenn man damals einen Offshore-Windpark als RWE oder als E.ON in der Ostsee gebaut hat, dann hätte man sich natürlich Konkurrenz fürs eigene Atomkraftwerk hingestellt. Ja. Dass Fukushima 2 Jahre später passierte und die Strategien dieser Konzerne durcheinander gebracht hat, das sieht man heute. Ja. Ja, die haben alle Konzerne haben Probleme, alle wollen ihre Kohle loswerden, es funktioniert alles nicht mehr so richtig. Ja, und die Gelddruckmaschinen, die früher Milliarden eingenommen haben, die fahren plötzlich im Verlust ein.
Insofern hat dann eine Entwicklung stattgefunden, die aber auch nur an der Oberfläche dann doch wieder passiert, hat man oft das Gefühl. Also da werden dann halt Werbespots geschaltet, in denen man behauptet, auch euer klassischer Stromanbieter ist jetzt total grün geworden, macht euch keine Sorgen, bestellt weiterhin euren Strom bei uns.
Investitionsentscheidungen laufen ja über sehr lange Zeiträume. Ja. Und ich höre jetzt Stimmen aus dem Konzern, dass zunächst erstmal die Leute dafür fit gemacht werden müssen, Windkraft überhaupt in Betracht zu ziehen für einen klassischen Energiekonzern. Mhm. Die heißen ja noch Energieversorger. Ja. In Wirklichkeit haben sie uns das Geld aus der Tasche gezogen. Ja. Und dieses Energieversorger-Dasein, das ist bei denen auch noch richtig drin. Ey, wir sind die Großen, uns könnt da gar nichts.
Dabei muss man dahin gehen, dass es Energieverwalter werden im besten Fall, oder?
Energiedienstleister. Ja. Und ich glaube, diesen Trick oder diesen Zug haben sie inzwischen erkannt und sie sind dabei, auch in die Richtung zu gehen und deshalb gründen sie eben neue Töchter, beziehungsweise gründen ihre alten Stromsparten aus Kohle und fossilen Energien aus.
Ja. Jetzt lass uns doch ruhig mal an der Schnittstelle bleiben zur Politik. Ihr wart ja vor kurzem erst beim Neujahrsempfang des Bundesverbandes der Erneuerbaren Energien. Hört sich ja super an erstmal, dass es den schon mal gibt. Kanzlerin Merkel hielt dort auch eine Rede. Die meisten der anwesenden Akteure waren im Nachhinein wohl enttäuscht, hat man später gelesen, von diesem Treffen. Wie war das für euch? Was habt ihr von diesem Treffen mitgenommen?
Also die Branche ist schwer angeschlagen. Mhm. Während man früher eben mit Energiewende sehr gut Geld verdienen konnte, kann das heute kaum noch jemand. Mhm. Es gibt ziemlich viel Fördermittel im Bereich der Elektromobilität, deshalb geht's da noch. Mhm. Aber gerade sowas wie Akkukraftstoffe, wie Gebäudedämmung, wie Projektentwickler, wie Solarfirmen, denen geht's allen schlecht, denen geht's richtig schlecht. Das liegt an politischen Rahmenbedingungen, die zu oft zu schnell geändert wurden. Wenn du eben eine Firmenlinie aufbaust und sagst, der Markt in Deutschland entwickelt sich so und so, und dann kommt die Politik daher und ändert die Rahmenbedingungen, dann entwickelt sich der Markt eben nicht so und dann gehst du pleite. Und das ist eben sehr vielen Akteuren dieser Energiewende passiert. Deshalb wollten sie jetzt von der Kanzlerin einmal hören, sag mal, wie geht's denn jetzt weiter? Und es war so, dass selten geklatscht worden ist, weil das, was Frau Merkel gesagt hat, nicht danach klang, als wenn man denn jetzt wieder Bewegung in die Energiewende reinbringt. Ganz im Gegenteil, es ist alles gedeckelt. Windkraft ist gedeckelt, Biomasse ist gedeckelt, Solar ist gedeckelt.
Ja, Wahlkampf ist ja auch durch gerade insofern.
Wahlkampf ist durch und das Klimathema ist beim Wahlvolk sowieso nicht so richtig zu verkaufen, also lässt man es.
Ja, ja. Verrückt eigentlich. Was ist denn aus eurer Sicht der nächste dringendste Schritt in Sachen Energiewende in Deutschland? Muss sich das Kollektiv noch enger zusammenstellen? Muss man da unter Umständen auch noch mehr aus einem Munde Forderungen stellen an die Politik? Oder muss man einfach machen und hoffen?
Erstaunlicherweise ist die Energiewende weltweit wohl gelitten. Aha. Wenn man bei den Konferenzen ist, wird immer gesagt, boah, ihr kommst aus Deutschland, super, ihr mit eurer Energiewende. Wir haben also so eine Art Vorbildfunktion und wenn wir es nicht schaffen, dann werden andere, die das Problem nicht verursacht haben, uns nicht folgen. Wir haben ein sehr entscheidendes Jahr. In Paris soll am Ende des Jahres ein neues Weltklimaabkommen verabschiedet werden. Und wenn wir als Deutsche bzw. die Europäische Union als EU ihre Ziele nicht einhält, dann kriegt das Projekt Umbau der Energieversorgung einen ziemlich großen Knacks. Mhm. Im Moment sind wir beide auf dem Weg, EU wie Deutschland, die Ziele zu reißen. Und insofern ist es enorm wichtig, dass wir eine neue Dynamik da reinkriegen. Wie kriegen wir das hin? Das kriegen wir in der Tat nicht durch die Politik hin, denn die Politik, die SPD, speziell die SPD, die ist so mit ihren Gewerkschaftern, mit ihren Kohleleuten verwoben, dass die von sich aus nicht sagen werden, unsere Verantwortung ist es, für die kommenden Generationen zu sorgen. Ja. Also müssen wir jetzt von unten in die Politik so ein Symbol hineingeben, so einen Impuls hineingeben, dass wir sagen, wir wollen das aber von euch, wir fordern das aber von euch. Wir wollen nicht, dass ihr das deckelt, und wir sind gerne auch bereit, mehr für unsere Stromkosten, mehr für unsere Energiekosten zu zahlen, damit diese Energiewende gelingt, weil davon hängt unser schönes Leben übermorgen ab.
Und am Ende des Tages wird die Energie ja unter Umständen wieder billiger, weil jeder zweite Haushalt selber seinen Strom mitproduziert und auch zurückschickt ins Netz von mir aus, und erneuerbare Energien sind ja dann, wenn die Parks mal stehen, im Prinzip für Ome zu haben, zunächst mal, ja?
Wenn man bedenkt, dass es für den eingespeisten Solarstrom im Moment 11 Cent gibt, für den, der aus der Steckdose kommt, aber 25 oder in manchen Stellen sogar 30 Cent, dann kann man sich gut ausrechnen, dass sich das sehr wohl rechnet, jetzt schon seinen eigenen Solarstrom von Dach zu mieten. Jetzt kommt immer der Einwand, ich habe doch aber kein Dach, ich bin doch Mieter. Nun, es gibt viele Modelle, Mietsolaranlagen zum Beispiel, wo man eben mit seinem Hausbesitzer das Ganze selber in die Hand nimmt. Also das ist das Schöne bei der Energiewende, kann jeder mitmachen.
Genau.
Und nur deshalb ist sie so erfolgreich gewesen und nur deshalb sind die großen Konzerne so in die Bredouille geraten.
Ja, sehr schön. Und dann hoffen wir mal, dass diese Entwicklung so weitergeht da draußen. Ihr habt es selbst in der Hand, da auch teilzunehmen an dieser Beteiligung. Wir haben es gerade erfahren vom Mitbegründer des Online-Magazins klimaretter.info, Nick Reimer, war bei mir im Studio. Für mehr Informationen geht ihr einfach mal dahin in Richtung Online-Magazin klimaretter.info ist die richtige Adresse. Und wir können uns ja vielleicht nochmal verabreden für ein weiteres Interview in gar nicht allzu langer Zeit. Und wir könnten unter Umständen auch mal abchecken, was so passiert ist in den letzten Monaten.
Das können wir sehr gerne machen.
Und dann auch von unseren Hörern und Hörerinnen einiges abverlangen. Das muss ja auch sein. Vielen Dank, Nick Reimer, für den Besuch und gutes Arbeiten weiterhin und vielleicht bis bald mal. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Die Flux FM Energie Wochen. Präsentiert von Tchibo Ökostrom. Nachhaltige Energie mit sozialem Engagement. Alle Infos auf tchibo.de/Ökostrom.